Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute widme ich mich einem aktuellen Bericht, den ich die letzten Tage mir durchgelesen habe. Der Bericht umfasst 95 Seiten, wirklich eine sehr, sehr gute, hochinteressante Auswertung, und zwar von Chainalysis, ein Blockchain-Analysehaus, auf das ich mich bei meinen Analysen und Recherchen immer sehr, sehr oft beziehe, neben Glassnode. Also diese beiden Blockchain-Analysehäuser, die Daten, die sehr, sehr guten Daten, die nutze ich eben sehr, sehr häufig. Und Chainalysis veröffentlicht regelmäßig die unterschiedlichsten Berichte, auch zum Thema Cybercrime, Cybersecurity, also Kriminalität mit Kryptowährungen, aber natürlich auch Anwendungen, Adaptionen, Adoptions von Kryptowährungen. Und hier ist aktuell eben der neue Bericht also für 2023 erschienen, also die Geografie der Kryptowährungen. Hier wird eben Bezug genommen auf die Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen von Kryptowährungen. Der Bericht liefert auch sehr, sehr interessante Informationen, beispielsweise also in welchen Ländern ein großes Wachstum auch in Zukunft zu erwarten ist. Das liegt überwiegend, oder das sehen die Analysten hier überwiegend auch in Zentral- und Südasien. Dann ist es eben so, es wird analysiert, welche Auswirkungen die Regulierung und die Richtlinien, die Vorschriften auf die Märkte für Kryptowährungen haben. Da ist die Quintessenz natürlich auch die, das mich bestätigt in meinen Aussagen, die ich ja schon seit langer Zeit treffe, dass Regulierung etwas ganz, ganz Wichtiges ist, um eben die Marktdurchdringung zu steigern. Nämlich nur, wenn Regulierung da ist, haben gerade die großen Investoren, die institutionellen Investoren und natürlich auch die Händler, die Wirtschaft, Rechtssicherheit. Und nur mit Rechtssicherheit werden sie natürlich Kryptowährungen adaptieren, annehmen, in ihre Systeme diese integrieren und somit auch umsetzen. Also das ist auch eine ganz interessante Auswirkung. Und dann wird noch eben Bezug genommen, wie die unterschiedlichen Investoren eben jetzt auch reagiert haben auf diesen lang anhaltenden Kryptowinter, bei dem sich jetzt aktuell so langsam abzeichnet, dass durchaus der Frühling ausgebrochen sein könnte. Eben mit weiteren Adaptionen, mit weiteren Anwendungen, mit weiteren Umsetzungen, mit weiteren Integrationen. Und da möchte ich mich eben nicht nur jetzt auf diese ETF-Thematik in den USA fokussieren, wo ja jeder darauf wartet, wie das Kaninchen vor der Schlange, bis jetzt endlich die Genehmigung von der SEC kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich für die Finanzwirtschaft, ohne Frage. Aber insgesamt ist die Regulierung eben auf einem sehr, sehr guten Weg und somit auch die Anwendungen für Kryptowährungen. Es würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, wenn ich auf all diese Analysen über 95 Seiten im Detail eingehe. Deswegen, was mir heute wichtig ist, auch mein Betreff, der globale Krypto-Adoptionsindex 2023, der eben dann auch diese Regionen untersucht und eben die 20 Top-Länder der Kryptowelt hervorhebt bzw. ein Ranking eben erstellt hat mit einer Auswertung der Kryptowährung-Nutzung an der Basis. Das ist in dem Bericht jetzt relativ komplex erklärt. Was heißt das jetzt, eine Auswertung, eine Ermittlung des sogenannten Rohwertes der Investments und der Transaktionsvoluminas in Kryptowährungen? Da kann man jetzt auch einen halben Tag drüber reden. Im Klartext, ganz einfach gesagt, heißt es, Chainalysis hat in diesem Bericht eben ausgewertet, wo werden Kryptowährungen durch Durchschnittsbürger am stärksten genutzt. Also nicht eine reine Volumensbetrachtung, wo man dann ja zu Ländern kommt wie die Schweiz oder Amerika oder auf, vielleicht auch Liechtenstein, also zu sehr reichen Ländern, weil eben dort die Durchschnittsvoluminas sehr, sehr hoch sind, sondern an der Basis berechnet in Bezug auf die Bevölkerung, auf den Durchschnittsbürger. Und das ist natürlich auch was sehr, sehr Interessantes, und da kommen dann durchaus auch interessante Statistiken zum Tragen, nämlich auch drei Länder jetzt unter den Top 3, mit denen man jetzt so auf den ersten Blick auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Also da lege ich heute meinen Schwerpunkt drauf. Und beginnen möchte ich jetzt auch mal etwas, was mich schon längere Zeit immer wieder beschäftigt, wo ich auch immer wieder Zuschriften kriege, gerade auch wenn ich meine Interviews gebe für Börse Stuttgart TV, also meine Krypto-Updates. Und zwar geht es da um die Sprache. Und ich meine jetzt nicht die schwäbische Sprache oder weil ich einen Dialekt habe, sondern es geht um ein Wort und das heißt Adoption oder Adaption. Ich verwende immer in Bezug auf Kryptowährungen meistens eben das deutsche Wort Adaption. Also Anwendungen, Umsetzungen. Dann bekomme ich immer unheimlich viele Zuschriften, aber auch aus dem Crypto-Space, die mir dann sagen, ja, Markus oder Herr Miller, das ist ja alles falsch. Das heißt Adoption, Adoption. Adaption ist falsch. Ja, grundlegend ist es mal so, wenn man das jetzt mal betrachtet, das möchte ich jetzt heute mal kurz ausführen, dann ist es eben so, dass beide Wörter auf eine spezifische Art und Weise für eine spezifische Umsetzung wichtig und richtig sind. Aber man kann jetzt natürlich nicht in so Interviews immer genau differenzieren, wann nimmt man jetzt den Begriff also Adoption, oder wann nimmt man den Begriff Adaption. Und deswegen benutze ich einfach immer das deutschsprachige Wort Adaption und meine aber im Prinzip das Gleiche. Wenn man es jetzt aber mal differenziert, ist es eben so, dass wenn ein Land, beispielsweise El Salvador, Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel einführt, dann ist das eine Adoption. Dann ist das eben eine Adoption, weil dieses Land eben etwas übernimmt, etwas adoptiert. Bei uns jetzt in der deutschen Sprache mit Adoption, also wenn man in die Fußgängerzone geht und fragt, was ist eine Adoption, dann werden wahrscheinlich die meisten Leute eben sagen, ja, eine Adoption ist, wenn man ein Kind beispielsweise adoptiert. Aber genauso ist es auch der richtige Begriff, Adoption oder Adoption, wenn ein Land beispielsweise eine Kryptowährung wie den Bitcoin, wie El Salvador das gemacht hat, als Zahlungsmittel einsetzt. Das ist eine Adoption. Aber es gibt jetzt nicht viele Länder, die den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben, also angenommen haben. Deswegen ist dieser Begriff Adoption, Adoption aus meiner Sicht im deutschen Sprachgebrauch jetzt überhaupt nicht so angebracht, sondern vielmehr das Wort Adaption. Wenn nämlich ein Unternehmen den Bitcoin einführt als Zahlungsmittel, nehmen wir mal Philipp Plein, weil ich da in der letzten Zeit einiges gesehen habe, oder ich finde ihn einfach einen tollen Designer und ich befasse mich ja auch ein bisschen immer mit Kunst und so weiter. Und für mich ist Philipp Plein ja weniger jetzt eine Modemarke, sondern fast eher eine Kunstmarke, wenn Sie sich mal diese neue Parfüms anschauen, oder Parfüme, ich weiß gar nicht, was schon die Mehrzahl. Also wenn Sie sich das mal anschauen, wie es aussieht, kosten knapp 400 Euro so ein Fläschchen. Also tolle, tolle Sachen. Und Philipp Plein hat eben eine Adaption gemacht von Kryptowährung. Das heißt, bei Philipp Plein, wenn ich mir da Sneakers kaufe oder Jacken kaufe oder Mode kaufe oder Parfüm kaufe oder was weiß ich, was der mittlerweile alles anbietet, kann man auch mit 28 Kryptowährungen bezahlen. Das ist keine Adoption, also keine Adoption, sondern das ist eine Adaption, weil hier eben ein Händler in seinem Geschäft, in seinem Ladengeschäft oder in seinem Online-Shop eben Kryptowährungszahlungen implementiert hat, und das ist eben eine Adaption dann. Deswegen spreche ich eben auch sehr, sehr viel immer von Adaption. Und deswegen verstehe ich es jetzt nicht, wenn dann immer so viele teilweise total böse Zuschriften kommen, dass ich eigentlich sagen müsste Adoption. Am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch vollkommen wurscht, weil es kommt ja darauf an, dass man umschreibt, was passiert denn gerade. Und ob jetzt ein Land Kryptowährungen einführt oder ein Händler Kryptowährungen ja, akzeptiert. Es ist eben eine Akzeptanz von Anwendungen, und deswegen benutze ich jetzt meistens immer das Wort Adaption. Und ich fange jetzt auch nicht an, bei jedem Satz dann immer das zu relativieren. Ist das jetzt eher eine Adoption oder ist das jetzt eher eine Adaption? Wir sind ja Deutsche, beziehungsweise mein Podcast ist in deutscher Sprache. Deswegen passt auf die meisten Fälle die Integration von Kryptowährungsanwendungen, die Integration der Blockchain-Technologie, also die Adaption, das Wort Adaption, viel besser als das Wort Adoption. Ja, so jetzt mal ein bisschen ein kleiner Ausflug in die deutsche Grammatik. Ist auch immer wieder interessant. Wir hatten früher mal bei der Börse Stuttgart auch immer so einen interessanten Fall. Ganz am Anfang in meinem ersten Interview oder in einem der ersten Interviews vor vielen Jahren habe ich immer Ethereum beispielsweise so schwäbisch ausgesprochen, nämlich mit Ethereum. Und da kam dann auch immer relativ viel Kritik und wir haben das so als Running Gag immer beibehalten, dass wir viele Jahre lang dann immer Ethereum gesagt haben. Das haben wir mittlerweile jetzt auch mal aufgegeben, weil es ja wirklich von der Aussprache jetzt eben nicht passt. Aber es ist ganz lustig, wie man mit so sprachlichen Komponenten, wie man da dann ja totale Kontroversen auslösen kann. Und ich sehe ja auch manche Interviews von YouTubern, die sprechen dann das Wort Ethereum eher Ethereum aus, also um hier auch nochmal mehr einen englischsprachigen Komponente mit einzufließen. Ich sage mittlerweile auch immer nur noch Ethereum, ich sage auch nicht mehr Ethereum, aber ich werde auch nicht Ethereum sagen, weil wir sind ja Deutsche oder in der deutschen Sprache unterwegs, deswegen passt hier Ethereum ganz gut. Aber grundlegend auch zu diesen sprachlichen Aussagen finde ich schon auch bemerkenswert in unserer Gesellschaft, was man da immer Kritik bekommt. Also ich kann ein Interview geben und kann eine halbe Stunde was zu Ethereum erzählen, wo inhaltlich keine Fehler sind, wo inhaltlich total sauber ist. Aber wenn ich das Wort Ethereum dann benutze, dann bekommt man dann enorm viele Zuschriften, anstatt dass man sich mal um die Inhalte kümmert. Aber das juckt mich jetzt auch nicht besonders. Ist nur mal eine ganz nette Anekdote in diesem Kontext, gerade auch im Hinblick eben auf die Unterscheidung zwischen Adaption und Adoption. Ja. Jetzt also zu diesem Report von Chainalysis. Ich meinen Betreff habe ich heute auch Adoption geschrieben, weil der Index heißt eben 2023 Global Crypto Adoption Index. Also übernehme ich dieses Wort eben auch mal so. Aber im Prinzip geht es eben nicht um die Einführung von Kryptowährungen als Adoption in Staaten, sondern in Regionen durch Menschen, durch Bürger und eben auch durch Händler, durch Finanzdienstleistungsinstitute, durch private Investoren und durch institutionelle Investoren. Ja, und wenn man da jetzt mal die unterschiedlichsten Regionen kurz betrachtet, dann ist mal ein paar Auswertungen ganz interessant. Beginnen wir mal mit Nordamerika. Was hier in der Auswertung von Chainalysis auch ganz interessant ist, Nordamerika, wenn man sagt, was ist Nordamerika, dann wird wahrscheinlich auch immer jeder sagen, okay, Nordamerika, ganz klar, das sind die USA, also die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Bei diesem Chainalysis-Report taucht jetzt aber ein drittes Land eben auf, was man wahrscheinlich auch auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat, was aber auch einen ganz, ganz geringen Anteil nur hat, liegt aber logischerweise auch daran, dass das eigentlich ein ganz, ganz kleines Land ist, aber ganz offensichtlich auch so groß von seiner Krypto-Anwendungsbasis, dass es hier erwähnenswert ist. Und zwar sind es die Bermudas. Also die Bermudas sind eben hier auch zugehörig zu Nordamerika, also eine Inselgruppe vor eben Nordamerika gelegen. Vielen wahrscheinlich unter uns auch als ja, überwiegend Steueroase aus der Vergangenheit bekannt, sind sie auch heute noch, bieten eben attraktive Rahmenbedingungen und da siedeln sich natürlich auch Kryptounternehmen an. Es gibt ja noch ein anderes Beispiel auch, die Bahamas waren viele noch jetzt in schrecklicher Erinnerung aus dem letzten Jahr haben, weil auf den Bahamas hatte ja FTX, also die ja, betrügerisch agierende Kryptobörse von Sam Bankman-Fried ihren Sitz. Und es hat natürlich auch ihre Gründe gehabt, dass man sich eben auch der Regulierung der USA entziehen wollte. Und wie diese Geschichte ausgegangen ist, sieht man ja eben auch. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass auch solche Offshore-Bankplätze eben in Regulierungsbestrebungen einbezogen werden. Man sieht das ja, dass das im Bereich der Bankkonten auch schon seit Jahren relativ gut funktioniert. Weil wenn Länder sich da massiv dagegen sträuben, dann kommen die auf eine schwarze Liste und dann haben sie von der OECD oder von den gesamten Rahmenbedingungen einen relativ schweren Stand. Deswegen sind auch Länder, die früher mal klassische Steueroasen waren, wie das Fürstentum Liechtenstein oder auch wie Panama, mittlerweile auch hier schon so, dass sie diese Steuergesetzgebungen, diese Taxonomie eben adaptieren, also auch integrieren eben in ihre Umfeldbedingungen. Ja, also wenn wir jetzt uns Nordamerika anschauen mit dem Kryptovolumen und diese Auswertung von Chainalysis befasst sich eben mit einem Jahr, und zwar das Jahr von Juli 2022 bis Juni 2023. Also dieser Datenzeitraum wird hier erhoben. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Datenzeitraum, weil ab Juli 2022, ja, da sind die Kryptomärkte auch total kollabiert dann in späterer Folge durch die Pleite, den Kollaps eben von FTX. Wir sind in einen tiefen Krypto-Winter gefallen, der, ja, manchmal hat man schon den Eindruck gehabt, der eine Krypto-Eiszeit übergegangen ist. Und dann ab diesem Jahr, also ab 2023, haben wir einen deutlichen Rebound gehabt, allen voran natürlich auch beim Bitcoin als Krypto-Weltleitwährung. Und somit sind in diese Daten, diese Auswertung des aktuellen Adaptionsindex von Chainalysis sowohl eine totale Depressionsphase mit reingefallen, sagen wir mal von Juli 2022 bis zum Jahresende 2022, und dann auch eine Aufschwungphase ab Januar bis Juni 2023. Und wenn man jetzt mal auf die Vereinigten Staaten schaut, also Kanada, die USA und die Bermudas, dann sieht man, dass eben am gesamten Cryptocurrency Value, also der eben in Nordamerika erzielt worden ist oder umgesetzt worden ist, die Vereinigten Staaten, beziehungsweise nicht die Vereinigten Staaten, sondern Nordamerika, also Kanada, USA, Bermudas, einen Anteil haben von 24,4%. Also ein rund Viertel, ein Viertel, 25% kann man sagen, aufgerundet des gesamten Kryptovolumens der Welt entfällt auf die USA. Das ist natürlich sehr, sehr deutlich. Und auch die regionalen Transaktionen in den USA sind weitaus höher. In Nordamerika bei großen institutionellen Kunden als in anderen Regionen wie in Lateinamerika logischerweise oder auch in Europa. Und das verdeutlicht eben auch, dass auch große institutionelle Investoren bereits in Kryptowährungen wie in den Bitcoin investiert sind und dass hier jetzt natürlich mit dem Zugang dann in Zukunft über diese Bitcoin oder weitere Krypto-ETFs dieses Volumen auch tendenziell noch weiter zunehmen wird und natürlich auch andere Regionen das jetzt eben als Vorbild nehmen werden, um eben in Kryptowährungen zu investieren oder auch den Zugang für andere oder für institutionelle Investoren in anderen Regionen zu bieten. Wenn man sich dann mal Lateinamerika anschaut in diesem Verhältnis, also vom größten Land mit Kryptowährungen, oder die beiden größten Länder sind da Argentinien, Brasilien und Mexiko, Kolumbien und Venezuela. Also das sind jetzt die Länder mit dem größten Volumensanteil in Südamerika. Und die kleinsten Länder sind beispielsweise Suriname, Guyana, Französisch-Guyana, die US Virgin Islands und St. Lucia, also ganz auch kleine Karibikinseln. Dann stellt man eben fest, dass der Anteil von Lateinamerika lediglich bei 7,3% liegt am Kryptohandelsvolumen, am Transaktionsvolumen in der Welt. Also Nordamerika 25%, Lateinamerika 7,3%. Und El Salvador beispielsweise liegt so ziemlich in der Mitte. Also für das, dass El Salvador auch ein relativ ganz kleines Land ist, ist auch diese Kryptoadaption in El Salvador nicht besonders vorangeschritten. Wenn man immer ja viele Berichte liest, wie toll, gerade aus der Crypto-Community, wie toll das alles in El Salvador läuft. Also El Salvador liegt hinter den Barbados, Uruguay, Bolivien, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Panama, Ecuador, Peru, Chile, Venezuela, Kolumbien, Mexiko, Brasilien, Argentinien. Also das sind zahlreiche Länder, deutlich vor El Salvador. Gut, logisch ist, Argentinien, Brasilien, Mexiko sind natürlich weitaus größer als El Salvador, aber das Land zum Beispiel, wo direkt vor El Salvador ist, Barbados, ich habe es jetzt eigentlich nicht im Kopf, was Barbados Einwohner hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass Barbados besonders viel größer ist als El Salvador, genauso die Dominikanische Republik oder auch Puerto Rico. Also auch hier ganz, ganz interessante Zahlen. Dann, wenn wir mal weitergehen, übrigens dieser Chainalysis Report, den können Sie auch kostenlos auf der Internetseite von Chainalysis anfordern. Also es sind super viele Grafiken beinhaltet, Datenauswertungen und wenn Sie mal ja, ein paar ruhige Minuten oder Stunden haben, macht es schon mal Sinn, sich den mal auch im Detail, auch grafisch visualisiert anzuschauen. Ja, wenn man sich jetzt eine weitere Region anschaut, nämlich Europa und zwar Zentraleuropa, Nordeuropa und Westeuropa, dann sieht man, dass der Anteil dieser Regionen am Kryptotransaktionsvolumen eben bei 17,6% liegt. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Länder anschaut, dann finde ich es interessant, dass da ein Land an der Spitze steht, das einen doppelt so hohen Anteil hat wie das Land an der zweiten Stelle. Das Land an der zweiten Stelle ist Deutschland. Also Deutschland ist hier von der Krypto-Adaption sehr, sehr weit fortgeschritten. Das Land Nummer 1 in Europa ist aber das Vereinigte Königreich, also England, Großbritannien, mit einem doppelt so hohen Anteil. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf die nächsten Auswertungen, weil Großbritannien derzeit massiv restriktiv gegenüber Kryptoanbietern vorgeht. Und ich kenne auch einige Kryptoanbieter, die eben hier einen Domizilwechsel jetzt planen, dass sie eben Großbritannien auch verlassen, weil eben die rechtlichen Rahmenbedingungen hier nicht mehr optimal sind. Und Großbritannien hat natürlich die MiCA-Regulierung der EU nicht übernommen. Großbritannien ist ja bekannterweise aus der EU ausgetreten durch einen Brexit. Also die müssen sich auch was einfallen lassen, um eben diesen Vorsprung, den sie hatten, was mich jetzt auch überrascht hat, eben in Zukunft beizubehalten. Auch hier mal die fünf führenden Länder, das ist also Großbritannien, dann Deutschland und Spanien an Stelle 3, Frankreich an 4, dann die Niederlande, Italien und die kleine Schweiz, dann in weiterer Folge dann Schweden. Und von den kleineren Ländern in Europa, auch wieder wenig überraschend, Guernsey, Island, Andorra, Montenegro, Malta und Jersey. Also auch relativ kleine Inseln bzw. eben Regionen, die hier dann folgen. Grundlegend ist es aber so, Europa hat hervorragende Rahmenbedingungen regulatorischerseits geschaffen und das wird tendenziell nach meiner Erwartung dazu führen, dass eben hier Europa sein Standing, auch seinen Anreiz als Standort für institutionelle Investoren und auch für Kryptounternehmen in Zukunft weiter ausbauen kann. Und es ist natürlich auch eine Chance, da jetzt zum Beispiel Unternehmen aus Großbritannien anzuziehen. Europa, also EU-Europa, Großbritannien ist ja auch Teil von Europa, logischerweise, aber hat eben keine vorteilhafte, zukunftsweisende Regulierung, sondern sehr, sehr restriktiv unterwegs. Und man muss ja nicht Teil der EU sein, um jetzt eben eine progressive Regulierung umzusetzen. Das zeigt sich ja allen voran in Europa an einem ganz kleinen Land, nämlich dem Fürstentum Liechtenstein. Das Fürstentum Liechtenstein ist auch nicht in der EU, ist aber im EWR, also im europäischen Wirtschaftsraum, genauso wie Norwegen. Aber das Fürstentum Liechtenstein ist ein Early Adopter, also ein frühzeitiger Anwender, das schon sehr, sehr frühzeitig eben entsprechende Gesetze gemacht hat und auch EU-Regularien in Bezug auf MiCA adaptiert, also umsetzt eben auf seine Landesstandards und somit in diesem Bereich eben dann mitspielen kann und eben auch Unternehmen aus dem Ausland eben ansiedeln kann. Und warum sollte dann nicht ein Unternehmen, das in Großbritannien derzeit noch ist und sagt, ja, wir kommen mit der Regulierung überhaupt nicht klar, wir haben enorm viel Prohibition, also Verbote mittlerweile, warum soll dann nicht ein Domizilwechsel beispielsweise in ein progressives Land mit hoher Rechtssicherheit und trotzdem starken Standortfaktoren erfolgen, wie eben dem Fürstentum Liechtenstein. Ja, dann eine weitere Region, die hier separat aufgeführt ist in Bezug auf Europa, das ist Osteuropa. Osteuropa hat einen Anteil von 8,9% an Kryptowährungsvolumen, Transaktionsvolumen und am Wert. Und ja, das führende Land in Osteuropa ist wenig überraschend auch das größte Flächenland der Welt, eben Russland. An zweiter Stelle dann die Ukraine, an dritter Stelle Polen, Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Belarus, also Weißrussland, die Slowakei und Moldawien. Moldawien auch relativ klein natürlich und der Anteil von Russland ist ungefähr das Doppelte vom Anteil der Ukraine. Und die Ukraine ist relativ gleich vom Volumen wie Polen. Ja, gut, mit dieser Region ist natürlich auch von schweren Verwerfungen geprägt. Da ist es auch klar, dass, glaube ich, viele Menschen auch versuchen, in Kryptowährungen regelrecht zu flüchten, sowohl in der Ukraine als auch natürlich in Russland. Hohe Inflation, starke Verwerfungen, enorme Unsicherheiten. Und das sind natürlich immer Rahmenbedingungen, warum auch Menschen in Kryptowährungen gehen. Also nicht nur wegen dem technologischen Fortschritt, wie es ja wir jetzt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz überwiegend machen. Wobei ich in letzter Zeit, und zwar jetzt schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, auch feststelle, dass ich eben immer mehr neue Leser habe oder auch Anfragen erhalte von Investoren, die jetzt nicht schnell reich werden wollen mit Bitcoin oder mit irgendwelchen Kryptowährungen und schnell Millionär werden wollen, sondern die schon Millionäre sind, die aber sagen, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen aufgrund der großen Verwerfungen, auch der aktuellen Anleihencrash beispielsweise, der Inflation, der Kriegsausbruch in der Ukraine, Krieg jetzt im Nahen Osten, die Unruhen in Israel. Man macht sich Angst um die Geldwertstabilität. Und das sind ja alles Faktoren, warum man beispielsweise in Edelmetalle wie Gold investiert. Und aus dem gleichen Grund, aus den gleichen Überlegungen, aus den gleichen Bedürfnissen stelle ich eben fest, dass immer mehr vermögende Privatanleger auch in den Bitcoin als digitales Gold investieren. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich bin ja in meinem aktuellen CryptoX-Wochenbericht auch auf die Aussagen von Larry Fink eingegangen. Larry Fink, also einer der mächtigsten Männer dieser Welt, auch wenn er kein Politiker ist, nämlich der Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter dieser Welt. Und er hat eben in diesem Interview, in seinem letzten aktuellen Interview mit Fox Business eben gesagt, man sieht momentan in Bezug auf den Bitcoin eine Fluchtbewegung in Qualität. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Chef von BlackRock sagt, die Menschen oder sie beobachten, dass ihre Investoren in den Bitcoin gehen, weil sie in Qualität flüchten. Ja, in vielen normalen Medien lese ich immer nach wie vor, der Bitcoin ist irgend so eine Zockerwährung und es ist nur was für Spekulanten, es sind nur Bits und Bytes im Computer, das hat keinen intrinsischen Wert und so weiter. Darauf bin ich ja auch schon oft eingegangen. Das liegt einfach daran, dass die viele Bürger nach wie vor nicht verstehen, was der Wert des Bitcoin ist, nämlich der mächtigste Algorithmus dieser Welt in Kombination mit Limitierung und dem Halving-Prozess. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man verstehen, dass dieser Bitcoin, diese Macht des Algorithmus des Bitcoin, Algorithmen sind Werte, dass das ein weitaus stärkerer Wert ist als sogar ein Goldbarren oder ein Papiergeldschein. Und dass so eine Aussage dann Larry Fink trifft, also vom größten Vermögensverwalter der Welt, finde ich eben hochinteressant. Ja, dann eine weitere Region, wo eben dieser Chainalysis-Report in seinen Prognosen als sehr attraktiv auch für die Zukunft bewertet, ist Zentral- und Südasien und Ozeanien. Und hier liegt der Anteil dieser Staaten oder dieser Region am Kryptovolumen und Bestand der Welt derzeit bei 19%. 5,3%. Und wenn man sich jetzt das mal anschaut im Detail, dann ist auch interessant, dass das erste Land, also das Land an erster Stelle, einen doppelt so hohen Anteil hat als das Land an zweiter Stelle. Das Land an zweiter Stelle aber weit, weit, weitaus kleiner ist als das Land an erster Stelle. Also an erster Stelle liegt hier Indien und an zweiter Stelle Vietnam. Dann kommt Thailand, Indonesien, Philippinen, Australien, Singapur, Pakistan, Malaysia. Und von den kleineren Ländern, auch die letzten fünf oder sechs, das ist dann Turkmenistan, Bhutan, Papua-Neuguinea, Brunei, Französisch-Polynesien, die Malediven und die Fidschi-Inseln. Also es sind natürlich auch wieder ganz, ganz kleine Inseln, Regionen. Aber hier ganz, ganz klar ein riesen Balken, ein riesen Volumen, ein riesen Anteil von eben Indien mit gigantisch bevölkerungsreichen Land dieser Welt. Und man kann sich jetzt gar nicht vorstellen, doch vorstellen kann ich es mir schon. Aber was passiert denn, wenn es dann mal China da dazu kommt? Weil in China ist ja alles ganz restriktiv. Schlechter wie derzeit können Kryptowährungen in China nicht gestellt sein. Also es kann da nur besser werden. Und ich bin davon überzeugt, dass China früher oder später Lockerungen machen werden muss. Weil in dieser Technologie sie ansonsten einen enormen Nachteil haben. Und wenn das mal erfolgt, dann werden auch massive Effekte für die gesamten globalen Kryptomärkte einsetzen, weil dann eben mit China ein gigantisch großes Land auch in diese Kryptowelt eben eintreten wird. Ja, dann haben wir noch Ostasien. Also in Ostasien, das ist jetzt auch die Region, wo eben China beinhaltet ist. Und da liegt China derzeit eben an der dritten Stelle. Ja, weil in China ist es eben so, dass Kryptowährungen nicht per se verboten sind, aber eben stark restriktiv behandelt werden und sanktioniert sind. Aber der Besitz von Kryptowährungen ist eben nicht verboten. Das werden Sie sich auch klar sein. Das geht ja auch schlecht, weil es immer Mittel und Wege gibt, bei Kryptowährungen hier eben entsprechend zu agieren. Und wenn man jetzt eben auf Ostasien blickt, dann sind die ersten drei Länder, das führende Land ist eben nicht China, ist auch nicht Japan, sondern es sind die Südkoreaner. Also Südkorea ist hier ein Stück weit vor Japan und die beiden Länder sind wiederum ein großes Stück vor China. Dann folgen Taiwan und Taiwan, das kleine Taiwan, die kleine Insel Taiwan, die China ja auch gerne hätte und hoffen wir, dass da nichts passiert oder nicht auch irgendwann mal ein Einmarsch erfolgt, die ist nur wesentlich oder nur unwesentlich hinter China. Also das kleine Taiwan in Bezug auf Kryptowährungen folgt ganz, ganz knapp hinter China. Und was annähernd gleich auf ist mit China, mit Taiwan, ist wiederum ein Land, das zu China gehört. Also eigentlich müsste man den Balken zu China dazu zählen, und zwar Hongkong. Also wenn man Hongkong nimmt und mit China zusammennimmt, dann ist in Ostasien China schon die Nummer eins. Aber Hongkong ist eben eine Sonderverwaltungszone und wird eben hier separat ausgewiesen. Und viele Chinesen werden ihre Kryptotransaktionen eben auch über Hongkong darstellen und in Ostasien ist eben, oder umsetzen. Und in Ostasien, also die letzten beiden Plätze, ist eben die Mongolei und Macau. Aber das ist jetzt auch wiederum vernachlässigbar. Ja, dann haben wir die Regionen soweit mal durch. Also ist eine sehr, sehr interessante Auswertung. Quatsch, natürlich haben wir die Regionen nicht durch, weil das habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Region vergessen, in der auch ein riesiges Zukunftspotenzial liegt, und zwar natürlich der Mittlere Osten und Afrika. Also Afrika ist natürlich auch ein gigantisches Land mit großem Potenzial. Und hier macht Chainalysis eben auch eine Unterscheidung zwischen Mittlerer Osten und Nordafrika. Und wenn man sich diese Region anschaut, Mittlere Osten und Nordafrika, dann kommt hier der Anteil auf 7,2%. Also 7,2% der Welt der Kryptowährungen liegt im Mittleren Osten in Nordafrika. Und das mit Abstand führende Land in dieser Region ist die Türkei. Und das ist jetzt ja auch wieder nicht überraschend. Warum ist die Türkei da so weit vorne? Ja, weil man bei der Türkei ja auch mittlerweile sagen muss, ist ein gefallener Staat, wenn man sich die Inflationsraten anschaut von 70, 80%. Also jeden Tag wird das Geld der Türken weniger wert, die türkische Lira. Erdogan, der Präsident der Türkei, mischt sich massiv in die Geldpolitik ein. Also von einer unabhängigen Notenbankpolitik kann in der Türkei überhaupt keine Rede sein. Und hier kommt auch das zum Ausdruck, sehr, sehr gut, was eben Larry Fink gesagt hat, Flucht in Qualität. Ja, die Türken sagen eben, okay, ja, dann kaufe ich doch lieber den Bitcoin, selbst wenn der mal 10% am Tag schwankt oder 15% am Tag schwankt, was bei uns in Europa als Crash gewertet wird. Ja, das ist bei denen Wurst bei 80% Inflation oder teilweise noch mehr. Also das ist auch eine Flucht in Qualität, weil man eben der eigenen Landeswährung, der eigenen Politik nicht vertraut. Also an den weiteren Plätzen jetzt in dieser Region Nordafrika und Nordafrika und Mittlerer Osten sind dann die Vereinigten Arabischen Emirate auf Rang 2, Saudi-Arabien auf 3, der Iran auf 4. Im Iran ist ja auch immer zu beobachten, dass da teilweise der Bitcoin auf Allzeithoch notiert, immer mal wieder. Ja, weil hier auch natürlich eine hohe Flucht in Bitcoin eben ist, aufgrund der massiven Verwerfungen. Dann folgt Israel. Israel bin ich auch fast überzeugt, dass der Anteil von Israel jetzt weiter zunehmen wird, weil hier natürlich auch massive Ängste bestehen. Und der israelische Schekel, also die Landeswährung, ist ja auch nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel massiv abgestürzt, weil natürlich jetzt auch hier eine große Sorge ist von dem Flächenbrand oder einer weiteren Eskalation. Weitere Länder sind dann Marokko, Ägypten, Georgien, Algerien, Kuwait, Aserbaidschan. Und auf den letzten Ländern in dieser Region ist eben Afghanistan auf dem letzten Platz, Syrien, Oman, Jemen, der Libanon und Libyen. Ja, also auch sehr, sehr interessante Region, vor allem weil es auch eine Region ist, die natürlich derzeit auch ja, unter großen Spannungen steht. Und wenn man sich jetzt mal noch eine weitere Analyse in diesem Kontext betrachtet, in Bezug auf die türkische Lira. Also, welche Kryptowährungen werden am meisten mit türkischer Lira gekauft? Von Türken also nach dem Handelsvolumen? Dann ist da mit riesigem Abstand an Nummer 1 nicht der Bitcoin, sondern der USDT, also Tether, ein Stablecoin mit riesigem Abstand. An zweiter Stelle ist der Bitcoin, an dritter Stelle ist dann der BUSD, also das ist der Stablecoin von Binance. An vierter Stelle und an fünfter Stelle und an sechster Stelle drei Kryptowährungen, wo ich vollkommen überrascht bin, nämlich Shiba Inu, Doge und Luna. Also Lunk, also der neue Luna, also praktisch eine gescheiterte Blockchain und zwei Meme-Coins, also Shiba Inu und Dogecoin. Erst dann an 1, 2, 3, 4, 5, 6, an siebter Stelle kommt dann erst Ethereum. Also auch interessante Entwicklung. Weitere Kryptowährungen gegen türkische Lira sind dann beispielsweise nur Sol oder auch XRP oder auch Pepe, also nochmals ein weiterer Meme-Coin. Also auch interessante Auswertungen mit Blick auf die Türkei. Ja, dann gehen wir auf eine weitere Region, nämlich Subsahara-Afrika. Also die Subsahara-Afrika ist natürlich auch eine Region, natürlich enorm strukturschwach, Klimawandel, Fluchtbewegungen, also was da alles mit einfließt. Und das Kryptohandelsvolumen oder auch das Bestandsvolumen eben in der Subsahara, das liegt lediglich bei 2,3%, hat aber ein riesiges Potenzial. Und das mit Abstand führende Land hier ist auch ein großer bevölkerungsreicher Staat, und zwar Nigeria. Nigeria mit fast dreimal so hohem Volumen wie das Land an Nummer 2, das ist Südafrika. Und ja, dann gibt es einen Haufen Länder natürlich, die fast gegen Null hier notieren, wie Gambia beispielsweise, Niger, Swasiland, der Kongo, Sierra Leone, Gabun und so weiter. Also aber auch diese Subsahara-Staaten, also Subsahara-Afrika, hat ein großes Krypto-Adaptionspotenzial. Gerade eben, weil es mit 2,3% der Anteil so niedrig ist. Und ich muss immer bei derartigen Statistiken dran denken, an eine alte betriebswirtschaftliche Vorlesung von meinem Professor vor vielen, vielen Jahrzehnten. Der hat immer gesagt, Adidas und Puma schicken zwei Vertreter nach Afrika. Also um hier Schuhe, den Markt für Schuhe zu eruieren. Der Vertreter von Adidas prüft den Markt Afrika und schreibt zurück, kein Potenzial hier in Afrika, kein, damals hat man noch gesagt Neger, aber jetzt sagt man eigentlich Schwarzer, kein Schwarzer trägt Schuhe. Also der von Adidas sagt, kein Potenzial, keiner trägt Schuhe. Und der von Puma, der Vertreter, schreibt eben zurück, gigantisches Wachstumspotenzial, kein Schwarzer trägt Schuhe. Also wir haben zweimal die gleiche Begründung, kein Schwarzer trägt Schuhe, die Analyse, die Feststellung. Und der eine leitet daraus ab, kein Potenzial, weil keiner das hat. Und der andere leitet ab, riesiges Potenzial, weil keiner das hat. Und das ist immer so eine, ja, so eine Aussage, ich weiß nicht, die hat sich bei mir in den Kopf eingebrannt, wenn man dann eben so Zahlen liest, wo man schnell sagt, aha, der Anteil ist ja so gering, macht gar keinen Sinn, dass man sich es näher anschaut, dass ich dann sage, wenn irgendwo der Anteil so gering ist, dann macht es genau Sinn, sich das mal näher anzuschauen, weil ich eher eben das Potenzial sehe. Und ja, so ist es auch in Bezug auf die Schuhe gewesen und so wird es eben auch in Bezug auf die Kryptowährungen nach meiner Einschätzung eben sein. Ja, also jetzt haben wir alle Regionen durch und jetzt zum Abschluss nochmals die konsolidierte Zusammenfassung nach diesen Basiserhebungen in Bezug auf die Analyse des Durchschnittsbürgers in den einzelnen Ländern, die Top 20 der Kryptoländer. Wenig überraschend, an erster Stelle liegt dann eben Indien und an zweiter Stelle eben Nigeria. An dritter Stelle Vietnam und erst an vorderer Stelle die Vereinigten Staaten, obwohl natürlich Nordamerika vom Gesamtanteil ja deutlich höher ist und eine weitaus höhere, eine vielfach höhere Adoption hat, beziehungsweise einen höheren Volumensanteil hat eben als ganz Subsahara-Afrika. Dennoch liegt Nigeria nach dieser Bewertung eben zwei Plätze vor den Vereinigten Staaten. Dann an fünfter Stelle liegt die Ukraine, dann kommen die Philippinen, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Thailand, China, die Türkei und Russland. Und dann die nächsten Plätze sind das Vereinigte Königreich, Argentinien, Mexiko, Bangladesch. Auch wieder relativ überraschend, dass die unter den Top 20 sind. Vor Japan, Kanada. Also Bangladesch, ein Land, liegt eben vor Japan, vor Kanada in Bezug auf diese Auswertung der Adaption. Dann kommen Marokko und Kenia, dann kommt meine Wahlheimat, nämlich Spanien und Frankreich, danach kommt Tansania, auch wieder ein afrikanisches Land, Usbekistan und an 16. Stelle kommt dann endlich Deutschland vor Südkorea, vor dem Iran, vor Ghana und vor Kambodscha. Auch interessant. Ja, also das sind jetzt mal die führenden Länder in diesem Kontext. Interessant für mich ist eben, diese Auswertung mal anzuschauen in Bezug auf die Regionen. Interessant ist für mich eben auch, die Analysen zu bewerten. Regulierung wichtig, geht einher mit Adaptionen, weil Rechtssicherheit vorhanden ist und auch jetzt dieser Wandel, dass man eben auf einmal spricht, im Zusammenhang mit Bitcoin und Co., mit Flucht in Qualität. Also wenn ich, glaube ich, vor 2 Jahren jetzt eine Analyse geschrieben hätte oder vor 3 Jahren und hätte dann irgendwie den Bitcoin in Bezug, im Kontext gesetzt mit Qualität, da wird man ja ausgelacht. Also heute wird man auch noch belächelt, wenn man sagt, Algorithmus ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Wert. Ein Algorithmus hat für mich mehr Wert als ein Goldbarren, weil er eben weltweit akzeptiert ist, weil er fungibel ist, weil er flexibel ist, weil ich keinen Lagerplatz brauche auf meiner Wallet für diesen Algorithmus, weil er stark, stark begrenzt ist auf 21 Millionen Stück, weil er eine eingebaute Inflationsschutzfunktion hat durch das regelmäßige Halving oder in Bezug auf andere Kryptowährungen, weil sie eben Adaptionen haben. Mit meinem Silberbarren im Safe kann ich relativ wenig anfangen. Mit meinen Ethereum kann ich relativ viele Dinge tun, weil es eben Anwendungen bietet, Adaptionen bietet und Adoptionen bietet. Und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes für die Zukunft. Und da zeigt eben dieser Global Crypto Adoption Index, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, trotzdem, dass sich diese Auswertung ja auf einen tiefen, tiefen Kryptowinter auch bezieht. Und ich bin dann mal gespannt auf die kommenden Auswertungen, wenn hier dann mal Daten hergenommen werden, wenn die ETFs in den USA zugelassen sind und wenn die Adaptionen weiter vorangeschritten sind und wenn wir mal weit positivere Märkte und Entwicklungen dann auswerten. Und für mich ist es sogar ein sehr positives Signal, dass diese Zahlen so positiv sind, trotzdem, dass der Erhebungszeitraum auf viele Monate auch in einem ganz, ganz tiefen Kryptowinter, geradezu in der Krypto-Eiszeit, liegt. Also, Fazit: Kryptowährungen sind auf einem guten Weg, sowohl in der Adaption und auch in Zukunft in der Adoption. Wichtig ist die Regulierung, weil sie Leitplanken und Rahmenbedingungen schafft. Und neben den technologischen Möglichkeiten, den Anwendungen, kommen immer stärker auch die Verwerfungen in unserer Welt, die aus den Fugen geraten ist, hinzu, dass eben immer mehr institutionelle, durchaus auch Staaten oder auch Privatanleger in Kryptowährungen rund um Bitcoin, allen voran als globale Kryptoweltleitwährung und als digitales Gold, gehen, weil sie Angst haben, weil sie eine Flucht in Qualität suchen. Und das steht für mich eben in meinem Fazit an erster Stelle. Das gilt jetzt eben nicht nur in gefallenen Ländern wie der Türkei, sondern das gilt eben auch zunehmend für Staaten wie die USA oder auch für Deutschland, wo man eben auch spürt, aha, es gibt immer mehr Menschen, die interessieren sich für Kryptowährungen, nicht weil schnell reich, sondern weil sie ihr Kapital, die Kaufkraft sichern wollen und weil sie in eine weitere Anlageklasse diversifizieren möchten. Ja, das von meiner Seite aus zu diesem geografischen Cryptocurrency-Report, hochinteressant. Wie gesagt, Chainalysis können Sie sich auf der Internetseite anfordern, kostenlos zum Download herunterladen. Wenn Sie näheres Interesse haben, sehr, sehr empfehlenswert. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Restwoche. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem neuen Themenbereich. Bis dahin alles Gute und viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller.